Normalverdiener geht es ja unter anderem auch um Flüchtlinge. Die Protagonisten befinden sich auf einer Insel und sehen quasi untätig zu, wie die Menschen in ihren Booten versuchen, an Land zu kommen. Diese sogenannte Flüchtlingskrise ist ja ein Feld, das von doch sehr polarisierten Meinungen bestimmt wird. In solchen Feldern bewegen sie sich, scheint mir vom Sujet her, immer wieder, sei es die Finanzkrise oder sei es ein Flughafenprotest. Was ist das, was die Meinung literarisch interessant macht?
Ja, Meinungen sind ja eigentlich immer nur Teil von etwas. Sie sind entweder Selbstrechtfertigungen oder Erklärungen, Identifikation mit irgendeiner Position. Wo schließt man sich an, wo schließt man sich nicht an? Dieser Druck, sich zu rechtfertigen bzw. sich darzustellen, den ich sozusagen immer wieder auch als so eine Art Movens des Sprechens auch so, wie geht's los, warum erzählt man was, weil man, um überhaupt zu existieren, um da zu sein, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Deswegen kommt sozusagen da diese Ebene, diese rhetorische Ebene sehr stark immer wieder hoch. Ja? Das ist etwas, was mich auch sehr fasziniert. Also welche Funktion dann eben eine gewisse Form der Rhetorik einnimmt, wie man Dinge durchsetzt, wie man Angst macht über gewisse Rhetoriken, wie man ja Politik macht damit. Und das ist sozusagen für mich auf der gleichen Ebene wie eine Situation oder wie eine reale Geschichte, wenn man so will, die man erzählt auf eine Weise, also das, was sozusagen auf so einer Ebene des Geschehens ist, geschieht auch auf der Diskursebene gleichzeitig bei mir sehr viel und wird sehr viel in Bewegung gesetzt. Also ich kann diese beiden Ebenen gar nicht trennen, ich vermische die immer wieder, sie bedingen sich und das ist, entnehme ich auch einer Situation, die wir gesellschaftlich haben. Also das entspricht dem, ja.
Sie schreiben ja in einem Vortrag, der auch 2015 in dem Band Die falsche Frage mit erschienen ist, dass Sie in einigen der Interviews, die Sie für die Recherche führen, auf Menschen treffen, die Sie im Grunde einschüchtern. Ist das vielleicht ein notwendiges Moment dieser Recherche, genau diese Menschen, die ja vielleicht auch sehr meinungsstark sind, aufzusuchen?
Ja, ich finde das eine sehr spannende Situation. Also wenn ich mich quasi mit meinen Ängsten konfrontieren muss oder meinen Vorsichtigkeiten und da mich auch herausgefordert sehe. Ich finde ja, dass Angst etwas ist, das ein sehr zentrales gesellschaftliches Gefühl ist, eine ziemlich wichtige Funktion übernommen hat, nicht nur eine, sondern mehrere. Mit ihr wird Politik gemacht, mit ihr werden Sachen durchgesetzt, sie beschäftigt viele Menschen. Von Zukunftsängsten über Terrorängste, über ganz situative kleine Angstnummern quasi ist da sehr viel da, so eine richtige Angstarchitektur. Angst ist etwas sehr, sehr Treibendes im Augenblick, sehr Sichtbares. Und sich dann damit auseinanderzusetzen, auch in einem direkten Gespräch, finde ich sehr wichtig. Wenn Menschen bei einem Angst auslösen, scheinen sie ja irgendwelche Trigger zu treffen, die man eben versteht, auf die man selber anspricht, ja. Und das verschafft mir natürlich auch ein ganz eigenes energetisches Verständnis der Situation. Ich kapiere sofort, wie macht er das, ja, oder wie macht sie das? Ja, ich habe sofort eher gesagt, weil das meistens eher männlich besetzt ist, aber gibt es natürlich auch weiblich. Wie funktioniert das? Und das ist dann schon so eine Schicht im Gespräch, ja, die ich spannend finde. Es ist so, dass mich grundsätzlich mehr und mehr auch Strategien der Einschüchterung, der Dominanzsetzung, der Machtgesten interessieren. Ich glaube, dass dieses Moment dieser Machtausübung etwas ist, was lange gar nicht so sehr gesellschaftlich beobachtet wurde, sondern es ging um andere Dinge. Aber jetzt kommt das mehr und mehr wieder als Thema hoch und mich selber betrifft das auch. Ich bin da sehr fasziniert davon und ich kriege so eine Art wieder so einen Shakespeare-Turn rein, den ich mir nicht vorstellen hätte wollen noch vor 10 Jahren, aber dass ich merke, dass was für eine Rolle das eigentlich spielt, ja, also wie stark auch Entscheidungen auch mitgetragen werden, gesellschaftliche Entscheidungen durch diese Prozesse der Machtgewinnung.
Also als Motiv leuchtet mir das sofort ein. Nur sozusagen, wie man das fasst, diese Formfrage, wie kann ich das treffen, wie kann ich das darstellen, sodass das auch das auslöst, vielleicht beim Hörer oder beim Leser, oder?
Ich habe zwei Thesen über diese Gesellschaft. Die eine, die habe ich sehr lange vertreten und die hat mich auch sehr stark bei den Unternehmensberatern interessiert, ist sozusagen, wie sich Macht entzieht, wie Entscheidungen nicht sich also quasi verstecken, nicht sichtbar werden, wie Verantwortliche sich ihrer Verantwortung entziehen auch. Also so dieses typisch Neoliberale, niemand ist zuständig, letztendlich Entscheidungen werden so objektiviert oder so wegdelegiert, obwohl sie martialisch oft sind und also man kann sich bei niemandem beschweren. Ja? Und ich bin da, ich Unternehmer, bin nur für mich selber verantwortlich und alles ist in flachen Hierarchien. Es ist so ein bisschen das eine Setting. Das andere ist, dass eben sehr wohl gleichzeitig eben diese Hierarchien und Machtstrukturen sehr wohl sehr stark zunehmen und etwas eben wie Willkür oder Klientelwirtschaft etwas ist, was ja auch eher zuzunehmen scheint gleichzeitig. Das ist ja das Interessante. Also Neoliberalismus spielt so mit diesem, jeder hat das gleiche Recht, aber natürlich wissen wir, es geht seit 20 Jahren extrem die Schere auseinander zwischen Arm und Reich und es wird immer weniger Leute haben immer mehr Macht. Und das ist, sagen, in diesem Widerspruch leben wir und damit arbeite ich und in diesem Spannungsfeld suche ich meine Formen oder suche ich halt auch da eine Sprache dafür zu finden und habe das für mich im Moment ästhetisch da gefunden, indem ich sozusagen immer Verbindungslinien herstelle zwischen so einem eher diskursiv-rhetorischen Raum und einem eher erzählerisch-narrativen Raum und da so eine ganz hybride Welt erzeuge. Ne? Das ist so das, was mich gerade triggert. Ja? Ich komme von der Sprachkritik her, ja? Bin aber jetzt bei etwas gelandet, wo eigentlich der Begriff der Fiktion eine viel größere Rolle spielt. Also etwas zu sagen, ich bin ausgezogen, habe dauernd Interviews gemacht, das habe ich 10 Jahre lang gemacht und jetzt mache ich so ein bisschen mehr sozusagen nochmal so eine andere Form der Recherche, wo ich sage, wie funktionieren Funktionen in unserer Gesellschaft, wie werden die benutzt, wie werden die erzeugt, welche Macht haben sie und sowas, wie kann denn Realismus da drin überhaupt aussehen? Also ich arbeite immer gern mit mehreren Schichten. Ja? Also nicht zu sagen, ich erzähle nicht gern etwas auf einer Ebene, dass sozusagen eine Geschichte durchgezogen wird, narrativ von jemandem, ich erzähle aus einer Perspektive, das und das ist mir passiert und das ist so und so und so gegangen, sondern arbeite eigentlich ganz gerne mit einer Mischform, wo es sozusagen vielleicht sowas wie eine Erzählerfigur gibt noch, aber zugleich gibt es sehr viel Sprache der Figuren. Das ist auch bei Normalverdienern so, da gibt es ja auch irgendwann so, dann kommt dann so fast schon die Anmutung eines erzählenden Ichs oder eines jemanden, der das protokolliert oder der irgendwie was damit macht, kommt das so raus, aber eben nur ganz, ganz als kleiner, dünner Horizont, ein ganz, ganz schwaches Licht noch. Und in dieser Spannung eben zwischen diesen Figuren und dieser Figurenrede und dann dieser Erzählung findet das sozusagen statt. Es ist eigentlich eine der möglichen Operationen, wie man so eine Art mehrdimensionales Erzählen einfach bauen kann erstmal. Ja? So. Wenn man dann noch den Konjunktiv hinzunimmt, hat man ja auch so eine Mehrzeitigkeit plötzlich drin. Also man hat so das Gefühl, man ist immer im Hinten nach. Ja? Einem gehört die Zeit gar nicht mehr. Die ist einem enteignet worden. Ja? Also man kann gar nicht mehr handeln, weil es ist irgendwie, hätte man das doch machen sollen, hätte der das doch ganz anders machen sollen. Das war für mich sozusagen die totale Basisausgangslage. Ich verfüge nicht mehr über meine Präsenz, sondern ich bin sozusagen immer im Hinten nach. Und das ist, war für mich klar, das ist eine gewisse Schicht, das ist ein gewisses Milieu.
Was mir bei Normalverdiener sofort in den Kopf gekommen ist, ist dieser Er, von dem dauernd die Rede ist, der im Manuskript teilweise auch groß gedruckt ist, was natürlich Chiffre früher für Gott, also für die großen Erzählungen sozusagen war, für die großen Ideologien. Das Seltsame fand ich an diesen Figuren, dass die im Prinzip immer noch so reden, als befänden sie sich in einer großen Erzählung, dass die immer noch sozusagen an diesen Er alle Verantwortung delegieren, sich dem ausgeliefert fühlen, als wäre da noch diese Instanz sozusagen, als wären sie noch in einer großen Erzählung. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese literarische Technik natürlich dem entgegenarbeitet, ne? Dieser Verfestigung einer Ideologie, die sowohl auf der diskursiven als auch in der fiktionalen Ebene sich ergeben könnte.
Mhm. Naja, also das ist ja klar, es wird ja irgendwie ad absurdum geführt. Also es ist schon, es gibt zwar diese Figur irgendwo, aber also nicht als sprechende Figur, sondern als abwesende. Man kann sie sich real vorstellen, so der Oligarch oder der, ja, Vorstandsvorsitzende oder der Investment-Typ, ne, der so viel Geld hat und alles sich leisten kann, so eine heute fast schon so gottgleiche Figur, ja, also so also weniger der Vorstandsvorsitzende als mehr eben dieser Investment-Typ, der im Grunde kategorial auf einer ganz anderen Ebene lebt als diese ja bürgerlichen Ärzte, Architekten, Agenturbetreiber, Workshop-Macherinnen. Also das ist sozusagen eine ganz andere Ebene und die starren wie das Kaninchen auf die Schlange. Das ist mehr so dieses Hypnotisiertsein durch diese Machtfigur, die mal ursprünglich etwas mit ihnen zu tun hatte, ja, aber sich jetzt völlig entrückt ist. Ja. Und dieses nicht mehr kapieren, dass es überhaupt nicht mehr um ihre Lebensläufe geht und ihre, ja, ihre Erwerbsbiografien. Man baut sich ja seine eigene Geschichte, sozusagen eine Karrieregeschichte. Er stellt ja auch so ein bisschen seinen eigenen Lebenslauf so dar. Und wenn man dann merkt, das ist völlig belanglos und es geht auch nicht mal mehr um Meinungen, ja, weil das ist, oder irgendwelche Positionen, die man vielleicht, oder Ideen, die man über diese Welt haben könnte, weil man selber einfach total unwichtig geworden ist in dem, was man sagt, weil die Entscheidungen sowieso nach einem ganz anderen Raster gefällt werden.
Aber ich finde, es steckt eigentlich eben noch mehr drin, weil in gewisser Weise dieser Text entlarvt diese Geschlossenheit eines Bildes, in dem wir gar nichts mehr tun können.
Ja, es ist durchaus bösartig. Also es war mir natürlich ein Anliegen, da dagegen anzurennen oder beziehungsweise da irgendwie etwas, eine Funktionsform auch zu einer Erzählung auch zu zeigen. Ja? Also wie funktioniert das? Ja? Und was, weil die Figuren handeln ja sehr wohl. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Ja? Aber ihr Handeln wird quasi dauernd verdeckt durch diese große Erzählung, durch diese Nummer, ja, die sie sich selber erfinden auch. Also das ist ja schon auch nicht nur, das könnte man ja auch entzaubern.
Welche Rolle spielt denn für Sie die Sprache bei dieser Entzauberung, von der Sie in einem Artikel für den Standard einmal gesagt haben, ihr werde in den Zeiten der postdemokratischen Repräsentationskrise ohnehin misstraut? Wie würden Sie denn Ihre eigene Beziehung zur Sprache beschreiben? Sie kommen ja von der Prosa her, Ihre ersten beiden Veröffentlichungen, Niemand lacht rückwärts von 95 und Abrauschen von 97, kann man, wenn man möchte, unter erzählende Prosa fassen. Seitdem haben Sie Theater, Texte im Internet, Hörspiele gemacht, aber kommen eben eigentlich von dieser erzählenden Prosa. Spielt das bis heute eine Rolle für Sie?
Ich komme eigentlich ganz ursprünglich vom Theater her, weil ich sozusagen sehr, sehr früh, sehr jung Theater gemacht habe. Das weiß sozusagen die größere Öffentlichkeit nicht, weil es in einem sehr kleinen Rahmen auch war. Aber das war so meine erste Faszination. Und es war dann so, dass ich die Prosa der Ort war, wo ich sozusagen ja am meisten selber denken konnte. Ja, und nicht, also Theater ist ja immer erstmal so eine Gemeinschaftssache und ein Miteinander und die Prosa war der Ort, wo ich halt endlich mal loslegen konnte, ja, und mein eigenes Ding machen, ja, und ich denke mir, dass die Prosa auch sehr viel aufnehmen kann. Es ist irgendwie der Prosa sehr möglich, sehr, sehr weit in verschiedenste Richtungen zu gehen, in die lyrische Richtung, in die theatrale Richtung, kann performative Elemente drin haben, also es ist schon toll, das ist so ein großer Raum, den man da betritt. Mich haben eigentlich immer von Anfang an diese unterschiedlichen medialen Situationen interessiert oder Sprechsituationen oder Erzählsituationen. Also es ist sozusagen, ich war nie sozusagen nur in einem Raum alleine drin. Ja, also dass ich sage, ich mache jetzt nur die Prosa oder ich mache jetzt nur auf Dauer Theater oder nur jetzt Hörspiel. Das hat sich schon sehr früh sehr vermischt und mich hat das immer interessiert, was passiert eigentlich mit einer ästhetischen Idee, wenn ich die jetzt sozusagen drehe oder der sprachlichen Idee, wenn ich die jetzt sozusagen durch verschiedene Medien bewege. Oder mit einer sprachlich-politischen Fragestellung. Das ist ja sozusagen immer verwoben. Ne? Und das ist für mich eigentlich das Spannende. Und ich entwickle im Moment sehr gerne Texte durch Medien hindurch, lasse mir dafür auch Zeit. Und es ist auch eigentlich meistens auch was anderes, was dann rauskommt. Das ist dann gar nicht so auffällig sozusagen, dass man sagt, okay, es ist alles immer das ein Ding, sondern dass ich jetzt einfach nur übersetze, der Roman, der auf die Bühne kommt oder so. Das ist es gar nicht, sondern sagen, zum Beispiel Normalverdiener, ist auch eine Erzählung in diesem Buch. Und das ist wirklich wie ein Handschuh gewesen, den ich immer an- und ausgezogen habe und wirklich umgeschrieben habe. Ja, dann gibt es quasi in zwei Versionen. Die prosaische Version ist halt viel kürzer. Ja, dann ist nochmal ein Unterschied zwischen dem Hörspiel und dem Theaterstück, das erst im Entstehen ist. Also es ist ein Spiel gewesen, um das zu verstehen, was eigentlich da drin auch für ein Schatz liegt in dieser Idee und in dieser Situation von diesen Leuten da auf dieser Insel. Ja, was kann ich da machen und was passiert, wenn ich das so erzähle oder wenn ich das ganz anders nehme?
Lässt sich das exemplifizieren? Also was macht vielleicht auch über Normalverdiener hinaus das Medium Hörspiel für Sie aus?
Da fällt mir als erstes ein, dass es wirklich ein gespenstisches Medium ist, und ich liebe das Gespenstische. Insofern ist das sozusagen kein Negativkriterium, sondern es ist wirklich so eine Unheimlichkeit liegt da drin. Man hört die Stimmen und sucht immer den Raum dazu eigentlich, ja, und die, vielleicht auch die Zeit, aber hauptsächlich den Raum. Ja? Wo bin ich eigentlich und wer spricht da miteinander? Man ist sozusagen als Hörer in so einem ganz eigenen Orientierungssog drin. Und der ist faszinierend und du hast aber dann auch immer wieder diese unterschiedlichen Ebenen, eben akustischen Ebenen. Du kannst viel stärker die Räume dann auch ineinander schieben und verdichten, was Musikalisches daraus machen. Das ist so, das fasziniert mich sehr. Also wie dann sozusagen auch aus einem Klangteppich, aus einer, ja, eher musikalischen Situation plötzlich Wortfetzen, Gespräch entsteht, dann wieder reingeht und wie das zusammengehört, weil das eben nicht einfach zu trennen ist, zu sagen, okay, das ist das Ornament der Musik und dann kommt jetzt irgendwie der Text, sondern es ist ein Ding, ja, und das funktioniert zusammen und ergibt eine ganz eigene Stimmung und ich kann einfach sehr, sehr Erstaunliches dann auch erzählerisch machen. Ich kann Dinge verlagern in akustische Ebenen hinein, die ich jetzt vielleicht in der Prosa eben auch erzählen müsste. Wenn ich mit Geräuschen und Klängen arbeite, kann ich ganz schnell eine Situation skizzieren, die ich sonst vielleicht beschreiben müsste. Ich kann über einen Rhythmuswechsel eine Stimmungsänderung anzeigen. Ich kann über Filter, kann ich räumliche Trennungen und Nähen erzeugen. Ich kann ganz nah am Ohr sprechen. Ich kann ganz weit weg sein. Also ich kann unglaublich viel machen. Also auch dieses nah am Ohr sprechen ist ja das absolute Kennzeichen von Radio. Also sozusagen, das ist ja das, was auf der Bühne ja gar nicht geht. Da brauche ich das Radio dazu, dass ich so in eine Intime, dass ich fast schon so am Ohr des Hörers hänge. Und das intime Sprechen ist ja nun wiederum etwas, was ja auch so überhand genommen hat. Und wenn man damit arbeiten will, ja, dann kann man das Radio am allerbesten verwenden.
Kommen wir nochmal zu den Randbedingungen des Schreibens. Sie sprechen über die Zukunft der Literatur, weil die Literatur der Zukunft bedarf. So habe ich Sie verstanden. Warum ist das so?
Ich glaube schon, dass dieser Begriff des Realismus sich mit dem Begriff der Zukunft verbindet. Das ist sozusagen, es hat natürlich eine ganz lange Tradition und kommt von links und ist sehr, sehr, ist schwer, das auseinanderzukriegen, aber sozusagen, es macht überhaupt keinen Sinn, Weltentwürfe zu bieten, wenn man nicht auch weiß, wohin man damit möchte oder sagen, was das nicht unbedingt, was das genaue Bild einer besseren Welt ist, aber sozusagen, was, wohin könnte es gehen oder was, wohin bewegt es sich? Also sozusagen, es gibt ja auch nicht, die reine Gegenwart gibt es ja heute auch gar nicht mehr so einfach. Die gab es vielleicht nur einen kurzen Moment in der Popliteratur, so als Abfeiern oder als Gegenwehr gegenüber eine zu große Normierung oder eine zu große Vergangenheitslüge. Dann ist klar, muss man Gegenwart setzen. Aber das ist heute die reine Warnform mittlerweile. Und es fällt halt auf, dass wir in einer Zeit leben, in der die Zukunft eine extrem wichtige Position einnimmt, entweder weil sie eben verwettet wird und wahnsinnig über die Finanzmärkte, wahnsinnig objektiviert in Spekulationen, aber natürlich nicht zu kriegt man ja nicht zu fassen deswegen. Und das andere ist, dass sie so hineinstürzt in die Gegenwart, dass sozusagen sie uns wahnsinnig beschäftigt, indem wir dauernd irgendwelche Szenarien bauen. Ja? Was wird sein und was, und das betrifft den Klimawandel, betrifft Ressourcenknappheit, betrifft politische Situationen. Also allein wenn man diese beiden Bewegungen sieht, weiß man, das hat einfach wahnsinnig viel, ist wahnsinnig aufgeladen. Und meine These ist ja im Grunde, Heiner Müller hat sich so quasi mit der Schuld der Vergangenheit auseinandergesetzt und wir sind eine Generation, wir müssen uns mit der Schuld gegenüber der Zukunft auseinandersetzen. Und das ist sozusagen eine ganz schwierige Operation und das ist nicht einfach, ja, da rauszufinden, weil das ist... hat ja auch was Diffuses und da geht es dann auch um diese Fiktionen wieder. Wer baut das? Ja? Wer baut welches Szenario? Und die Kausalitäten sind auch nicht so einfach, über die verfügen wir auch nicht so einfach. Also ich glaube nicht, dass man sozusagen jetzt Fiktion noch so naiv in den Raum stellen kann, sondern sozusagen es ist immer, wahrscheinlich ist es ähnlich wie mit Bildern. Ein Bild allein erzählt die Welt nicht wirklich. Also es braucht immer den Zusammenhang der Bilder und es braucht wahrscheinlich auch den Zusammenhang der Fiktionen heute. Und dann ist es sozusagen, es geht eher mehr darum, Zusammenhänge auf eine Weise herzustellen, die nicht was Totalitäres oder was Geschlossenes abgeben, aber was klar macht, wie die Fiktionen funktionieren und wie wem sie dienen.